RBB ganz oben. Live aus der Radio 1 Dachlounge.
Über den Dächern von Berlin, über dem nächtlichen Berlin. Und ich muss jetzt, um den nächsten Gast vorzustellen, kurz mal ins 18. Jahrhundert zurückgehen. Würde dich vielleicht wundern, aber ich dachte so, als ich mich so vorbereitet habe, an den Baron Knicke. Den kennen Sie alle. Baron von Knicke versuchte, zwar relativ erfolglos, aber er versuchte, den Deutschen gute Manieren beizubringen. Er versuchte, ihnen klarzumachen, wie man sich so zu benehmen hat. Der Mann, der jetzt hier bei uns sitzt, der unser Gast ist, versucht seit einigen Jahren, den Deutschen gutes Englisch beizubringen. Er macht das auf eine sehr unterhaltsame, manchmal auch resignierte Weise vielleicht, aber er weiß, es ist eine Sisyphus-Arbeit. Er versucht es immer wieder. Ich freue mich sehr, dass der Autor da ist von solchen Bestsellern wie The Devil Lies in the Detail. Dann gab es den zweiten Teil, noch mehr Lustiges und Lehrreiches über unsere Lieblingsfremdsprache. Er hat auch Spiegel Online diese schöne Videokolumne, nämlich der denglische Patient, und ist heute bei uns Peter Littger. Willkommen. Hey, great to have you here. So amazing.
Thank you for having me. Ja,
das ist nämlich die Antwort, die dann immer kommt. Genau, die finde ich auch mal klasse, irgendwie, muss ich dazu sagen. Also ich freue mich wirklich sehr, weil ich die Bücher mit großem Vergnügen lese und immer wieder darüber nachdenke. Und es ist eben das, was ich meine, was vielleicht eher deprimierend ist. Wir glauben am Anfang, wenn wir Englisch lernen, das ist total leicht. Also man ist ja innerhalb von ein paar Wochen irgendwie in der Lage, sich verständlich zu machen. Aber dann kommt's. Warum ist das eigentlich gerade bei Englisch so? Russisch zum Beispiel, wo alle denken, es ist wahnsinnig schwer. Da sind sie mit der Grammatik irgendwann mal fertig. Klingt jetzt komisch, aber ist so. Sie können Russisch im Prinzip Wort für Wort übersetzen und wissen, was da los ist. Sie können sich einen englischen Text angucken, Sie kennen jedes Wort und verstehen trotzdem nichts.
Da gibt es viele verschiedene Gründe für. Einer, den ich jetzt persönlich als sehr herausfordernd betrachte, sind die Adjektive. Ja? Englisch ist eine Sprache der Adjektive. Warum? Weil die englischsprachige oder die angelsächsischen Kulturen, vor allem aber die britische, lebt von Wertungen. Das sehen wir ja gerade beim Brexit. Da wird viel gewertet, aber nicht unbedingt immer auch die Substanz dazu geliefert. Und es geht um Adjektive, um die richtige Wertung und wohl dosiert, also nicht zu viel. Das ist auch wieder wichtig. Man soll jetzt nicht, wie andere Sprachpfleger, Wolf Schneider immer sagt, man soll nicht Adjektive wie Schwabbelfett über den Text legen, aber wenn man wohl dosiert im Englischen das richtige Adjektiv verwendet, und das ist dann eben auch oft ein lateinisches oder ein romanisches Adjektiv, dann liegt man zumindest kulturell richtig. Und die sind, da gibt es so viele verschiedene von, das ist zum Beispiel in Filmkritiken oder in auch anspruchsvolleren Texten wirklich oft die Herausforderung. Ist aber nur eins von vielen Beispielen, ja.
Aber trotzdem, ich frage trotzdem nochmal nach, also woran liegt es denn, dass die Sprache, also mir geht es immer so, immer schwerer wird, je mehr man sie zu kennen meint. Also das sind ja auch noch andere Fallstricke.
Ja, also es sind die verschiedenen Konstruktionen, die, und es ist vor allen Dingen auch die, Sprache, die lebt. Also gut, also klar, Idioms, Redewendungen, unendlich viele, und aber auch eine Sprache, die eben nicht so, ich das zumindest erklären, so viel von Formeln lebt, wie zum Beispiel das Französische, sondern eine sehr, sehr lebendige, sich ständig verändernde Sprache. Das ist ein bisschen wie das Stadtzentrum von New York oder London, wo man ein Jahr später hinkommt und an dem Ort, wo letztes Jahr noch ein Coffeeshop war, ist jetzt wieder was Neues und es ist alles ständig anders, und so ist auch die Sprache. Es verändert sich permanent, und wenn man da nicht Schritt hält, dann spricht man schnell mal was, ja, Altmodisches, oder man sagt was keiner mehr sagen würde, oder man wird irgendwie unfreiwillig ironisch oder so. Ja, also das passiert zum Beispiel auch schnell. Ja, es hat sehr viel mit Semantik zu tun und mit der Veränderung der Sprache auch.
Es kommt ja noch dazu, wenn man jetzt versucht, strebehaftes besonders gut zu machen, wie du gerade sagst, dann klingt es ja manchmal komisch. Also wenn ich jetzt so einstreue, well, that's the cherry on the cake. Ich meine, dann weiß ich, ich habe das irgendwie geübt und so, aber es klingt auch dann auch letztlich vielleicht wieder etwas angestrengt.
Ja, also klar, also wenn ich mir jetzt anfange, Idioms anzutrainieren, aber mit den Adjektiven noch nicht mal klarkomme oder andere eher grundsätzlichere Formen nicht beherrsche, wirkt das komisch. Es gibt hier in Berlin-Mitte immer das berühmte Beispiel, das ist wirklich wahr, weil ich es x-mal gehört habe, jemand will lässig sein, ja, also, und sagt, willst du mich veräppeln, sagt, anstatt are you fucking with me, do you want to fuck me? Das hört man immer wieder, und die Leute wissen halt nicht, dass das dann doch was anderes bedeutet. Die Antwort ist dann interessant.
Wir müssen das vielleicht mal auch biografisch noch ein bisschen aufgliedern, Peter, weil ich kann mich ja damit immer rausgehen und sagen, ist nur wirklich aus biografischen Gründen war es, was ich sehr bedauere, nicht möglich, mal ein Jahr in England zu leben oder in New York Sprache zu lernen. Also das ist alles letztlich Schule, Universität. Du hast da gelebt, und ist das nicht letztlich doch die absolute Voraussetzung, um so ein Level wie du zu erreichen, nämlich spielerisch sich darüber auch lustig zu machen, was alles schief geht?
Wahrscheinlich schon, wobei ich sagen muss, es ist mehr noch die Zahl der Frustrationen, die ich selber mit der Sprache erlebt habe und die vielen Notizbücher, die ich gefüllt habe mit x Patzern, die mir selbst passiert sind, aber ich will auch sagen, mit Patzern, noch mehr Patzern, die ich von anderen gehört habe. Und ja, die Zeit, ich war ja in Dover auf dem College, also auf einer Boarding School, einem Internat für während der 11. Klasse und dann später habe ich auch in London studiert. Sicherlich, das sind prägende und Voraussetzungen. Allerdings muss ich sagen, hingeführt, ich bin ja auch nicht aus einem zweisprachigen Haushalt. Ich habe deutschsprachige Eltern, haben mich, glaube ich, Liedtexte, also ich habe die Frage ja schon häufiger gestellt bekommen, woher kommt das? Es sind, glaube ich, Beatles und andere Liedtexte, die ich immer verstehen wollte und ich auch aufgrund ihrer Kürze und ihrer prägnanten Art, darf man nicht mit pregnant übersetzen, wohlgemerkt, das immer faszinierend fand und die haben dann dieses Interesse des Schülers, jetzt sagen, in ein englisches Internat zu gehen, das war ja selbst gewählt, meine Eltern haben nur bezahlt, ausgelöst, ja.
Heute lernen die Kids, also entweder sie sind im dritten Jahr oder so, oder sie lernen wahnsinnig viel auch durch andere Quellen. Also bei meinen Kindern zum Beispiel sind die Serien, die schauen die halt im Original und zwar das ganze Wochenende durch, das hilft ungemein, ne?
Ja, also erstmal zu den Serien würde ich sagen, niemand sollte Hemmungen haben, den deutschen Titel anzuschalten bei den englischsprachigen Serien. Ich glaube, es ist so momentan so, gehört so zum Coolsein dazu, das nicht zuzugeben, aber ich finde das überhaupt kein Problem. Ich habe es auch vor kurzem eigentlich erst ausgestellt und gebe zu, dass so ein deutscher Untertitel auch sehr stützend und wertvoll sein kann, um die Sprache zu erlernen. Und ja, es ist eine der Quellen. Wir haben ja im Deutschen eher den Nachteil, dass wir so ein bisschen eine abgeschottete Kultur in der Form sind, dass alle Serien übersetzt werden, alle Filme. Wir sind nicht so groß geworden wie die Niederländer und auch das war ein Vorteil für mich, nicht nur ganz grundsätzlich in Köln groß zu werden, sondern eben auch speziell, dass ich dort das niederländische Fernsehen empfangen habe und wir immer diese englischsprachigen Filme und Serien sehen konnten. Und das hat auch dazu beigetragen und heute ist das ja ein so großes, tolles Angebot von Serien. Also zum Beispiel jetzt wieder die 9. Staffel von Curb Your Enthusiasm mit Larry David. Man lernt so viel auch über die speziell in dem Fall Kultur in Kalifornien, Begriffe, Wörter, Vokabeln, aber auch Verhaltensweise. Ja, Cut-Off-Time als die Zeit, wo man abends nicht mehr jemanden anrufen soll. Also ganz viele tolle Begriffe. Also ich kann auch nur raten, guckt Serien.
Das Cut-Off-Time, also nach 10 oder so, das Pumpe dann? Oder
ja, darüber streiten sie. Er glaubt, es ist irgendwie, glaube ich, nach 11. Ich glaube, seine Frau meint 8:30 oder so. Aber das ist ja auch Teil des Witzes dieser Serie. Also so viele Begriffe, die man dort mitnimmt, ja.
Wir reden gleich weiter. Wir müssen endlich auch mal reden über die berühmten falschen Freunde. Wahrscheinlich, was jeder hier erwartet. Davon gibt es ja wirklich Heerscharen. Man kann alles da im Prinzip falsch machen, wenn man das Gefühl hat, es ist jetzt besonders richtig. Yeah, very warm welcome again for our good friend Peter Littger is here today, the guy who is always guarding us and teaching us and talking about all the things that we can do. Weißt du, wie viel Mut dazu gehört, hier in deiner Nähe überhaupt Englisch zu reden? Weil ich schon denke, bei jedem Satz, bei jedem Wort wirst du zusammenzucken als Sprachpolizist. Also wie erträgst du zum Beispiel all das, was wir vorhin schon mal angedeutet haben, also diese berühmten falschen Freunde? Wir wissen zwar, glaube ich, inzwischen alle, a brave girl ist nicht unbedingt ein braves Mädchen. Das weiß man, dass die mutig ist. Aber es gibt ja so unendlich viel, was wir eben im besten Wissen und Gewissen falsch machen.
Ja, the lone wolf and the lonely wolf, sowas, ne? Also erstmal muss ich sagen, zu meiner Person, ich bin ja nicht Muttersprachler und ich bin selbst Betroffener, ja? Also dieses ganze Thema, was ich hier mache, ist eigentlich ein Thema wie Selbstoptimierung, Potenzprobleme oder Diät. Und ich bin selbst ein Betroffener. Also ich bin auch in gewissen Zyklen dick und will wieder dünner werden. So, das erstmal grundsätzlich. Ich bin kein Sprachpolizist oder sowas. Nee, auch nicht Sprachpfleger. Und ich bin auch selber gar nicht so gegen Anglizismus oder das Englische in der deutschen Sprache. Ich bin ja der Meinung, wir sollten Englisch wirklich zur zweiten Landessprache machen, dann sprechen wir auch wieder besser Deutsch, weil wir uns die Dinge dann bewusster machen. So ein bisschen wie so Hardcore-Katholiken, die gerne die Kirchensteuer abschaffen würden. Das, glaube ich, dient wirklich zur Purifizierung unseres Deutsches dann auch. Aber nein, also zu den falschen Friends, False Friends, klar, die gibt es zuhauf. Ich kenne die Geschichte von einem Journalisten, dem Alexander Gorkow, der ja auch bei Keep Moyen Witch Autor ist, der erzählte mir mal, als er Brian Ferry für die Süddeutsche interviewt und dann sagte, I like your more pathetic songs, ja. Das sollte pathetisch heißen, war aber dann deine eher armseligen Lieder. Genau. So. Also klar, Ordinary ist nicht ordinär, kennen wir alles, haben wir in der Schule gelernt. Ich habe jetzt in meinem neuen Buch über die Super False Friends geschrieben. Das sind nämlich Begriffe, Wörter, die wir für, also aus unseren Fremdwörtern, unserem Fremdwort-Tick kommen für internationale Wörter halten, so wie Taxi und Hotel, aber die wie Ischias überhaupt nicht existieren. Dann sagen die Leute, I have itchy ass. Das klingt dann wie, ich habe Kratzarsch, aber sie müssen eigentlich Sciatica oder so sagen. Ja? Oder ich habe schon einen wirklich hochrangigen deutschen Botschafter sagen, oh, this is an eklatant manco. Es gibt weder eklatant noch manco. Ja? Die Wörter gibt es einfach gar nicht. Und das sind super false friends. Und das ist schon sehr, sehr interessant. interessantes Kapitel, wo man schon anfangen kann mit den Bio-Eggs. Und das Lustige ist wiederum, dass ich von Briten-Amerikanern, die in Deutschland wohnen, höre, dass sie auch anfangen, so zu reden. Also die gehen nach Amerika und sagen, I want Bio-Eggs. Aber Bio heißt lebend. Also sie wollen lebende Eier, ja? Also es muss...
Okay, ja. Das wusste ich ja zum Beispiel auch nicht. Auch Organic Eggs, würde man sagen. Es ist aber auch so, ich glaube, es geht auch deinem Kumpel so, John. Joe from London, der jetzt hier mit dir auch zusammengearbeitet hat. Es ist wahnsinnig schwer, wenn man als Engländer oder Amerikaner in Berlin Deutsch lernen will, weil wir alle ständig zeigen wollen, dass wir Deutsch können. Das heißt, man wird ständig auf Englisch angesprochen. Und ich kenne Leute, die verzweifelt versuchen, mal Deutsch zu reden. Das gibt's auch. Gibt's denn eigentlich das, was du gerade beschrieben hast, eben diesen Weg sozusagen vom Englischen ins Deutsche mit all den Problemen umgekehrt auch?
Ja, und der fasziniert mich, um ehrlich zu sein, noch ein bisschen mehr. Der ist ja auch viel, viel älter. Denn wenn wir zum Beispiel nach Pennsylvania schauen, wo 600.000 Menschen im Moment noch Pennsylvania Dutch sprechen, was die selber als Pennsylvanisch übersetzen, Hive und Drive, das klingt so wie Pfälzisch, das kommt aus einer Tradition, die 200-300 Jahre alt ist. Und in Südaustralien eine deutsche Kegelbahn steht und das Gleiche eben auch in North Dakota, wo angeblich die zweitmeist gesprochene Sprache nicht Spanisch, sondern Deutsch ist. Dann sind das Traditionen, vor allem, das darf ich hier nicht vergessen zu sagen, das Jiddische auch in Brooklyn faszinierend, wenn man in die Geschäfte geht, die sprechen so ein seltsames Deutsch und dann haben sie das ja in Manhattan auch, Essen, kurz von Delikatessen steht an den Läden groß dran. Also das ist eigentlich eine viel, viel ältere Tradition und gerade die Geschichte von Little Germany in der East Village in New York, was ja dann nach Queens zog, da gibt es eine Geschichte, wie ein Dampfer unterging und alle Frauen und Kinder starben Anfang des 20. Jahrhunderts, das sind alles Geschichten, die sind eigentlich noch viel älter als die Anglizismen im Deutschen und gehen noch weiter zurück als der Weihnachtsbaum in England, der ist ja auch von Prinz Albert dorthin aus Deutschland gebracht worden und der Heilige Abend für die Königsfamilie. Die sprechen alle ziemlich gut Deutsch aus Tradition, ja, und das ist faszinierend.
Da merken Sie schon ungefähr, da kündigt sich das nächste Buch an. Also das ist ein tolles Projekt, könnte man sich vorstellen, ja. Da mal auf die Spuren zu gehen des Deutschen. Dort noch eine Sache vielleicht, du hast mir vorhin so schön im Handy so ein paar wirklich irre Fehlleistungen gezeigt. Das Beste fand ich das Hörnchen beim Bäcker. Was war das? Also ein Croissant eigentlich, ne?
Nein, das ist ein Backgeschäft. Übrigens Back Factory, ne? Die Rückenfabrik. Also diese Geschichten. In Deutschland gibt es ja unglaubliche Sachen in Fußgängerzonen. Und wir haben diesen Art Instagram Account, der Denglish Patient, wo wir diese Bilder neuerdings sammeln, so wie auf dem Twitter-Account Fluent English auch. Und da habe ich also tatsächlich in Sachsen diese Bäckerei entdeckt, die also ganz ehrgeizig das Hörnchen mit Squirrel übersetzt, Eichhörnchen. Ja. Ich meine, sie wollen einen Service leisten, eine englische Übersetzung. Es gibt wahnsinnig viele lustige Patzer dieser Art in deutschen Geschäften und überall. Und in Österreich wirbt gerade die Raiffeisenbank mit dem Satz, I must to the bank. Ja, extra. Wobei Shakespeare oder Hamlet schon gesagt hat, I must to England. Denen ist, glaube ich, nicht bewusst, wie Renaissance dieses Englisch ist, ja. Aber das sammeln wir dort alles, ja.
Das sammelst du und das wird dann vielleicht nächste Werke wieder einfließen. Du hast uns netterweise mitgebracht und zwar erstmal das erste Buch, also The Devil Lies in the Detail. Ne? Und auch den, genau, also haben wir beide, wir haben Teil 1, nein, beide, wir haben den zweiten Teil jeweils da. Genau. Du, und das Hörbuch dazu. Und Peter würde das tatsächlich auch signieren für Sie und quasi verschenken, wenn, also wir müssen schon was tun. Ich bin ausgeschlossen, aber du kannst mal sagen, du hast dir was überlegt.
Ja, ich habe eine Frage, die kommt aus dem Quiz, das wir bei Spiegel Online hatten, das Englisch-Quiz. Deutschen sagen ja gerne, auch den kenne ich privat. Ja, zum Beispiel im Geschäft sagen wir, hey, den Deal kriegen wir hin, den kenne ich privat, kein Problem. Sagt man, I know him biblically, I know him personally oder I know him privately?
Nein, das, ihr solltet nach vorn kommen, das sagen und dann... das Buch vielleicht gewinnen. Oder jetzt haben es so ein paar Leute vorgesagt. War es die richtige Antwort übrigens?
Das war schon wie bei Life of Brian. We are all individuals.
Ja. Okay, dann machen wir es einfach so. Wer jetzt, also privately war die Antwort, danke.
Personally
war die Antwort. Ich habe schon keine Chance. Dann war es halt quasi die falsche Antwort. Wir machen es so. Ich muss mein Buch jetzt wieder abgeben, was du mir geschenkt hast. Danke trotzdem. Und wer zuerst seine Hemmung verliert, hier dazustehen als raffgierig, kommt jetzt einfach...
Einfach noch was anderes. Was? Also, der Chefarzt einer deutschen Klinik, nämlich in Göttingen, sagte jahrelang, und er sprach gutes Englisch zu seinen Patienten, wenn er sagen wollte, jetzt gehen wir auf die Station. Now let's go to the station. Ja, wirklich. Was hätte er sagen müssen? Die richtige Antwort gewinnt dieses Buch.
Great. Thank you so much again. It was a great pleasure talking to you, or to talk to you.
Thank you for having me.
Peter Littger war da. Seine Bücher erschienen bei Kiwi. Alle beide.